Herzlich willkommen zu der Reise in den Himalaya. Und zwar den Himalaya des Neuen Testaments, der neutestamentarischen Briefe. Wir befinden uns gerade nämlich in einer neuen Serie am Anfang einer Bergbesteigung des längsten und intensivsten neutestamentarischen Briefes, nämlich den Römerbrief. Nun, Florian hat uns schon letzten Sonntag auf eindrucksvolle Weise eine Einleitung in diesen Römerbrief gegeben und hat uns gezeigt, wie gewaltig dieser Brief in Wirklichkeit ist. Und wenn du es noch nicht gehört hast, dann nimm dir die Zeit und lass dich da nochmal ermutigen, hör es dir nochmal an. Du kannst es auf unserer Webseite und auf YouTube natürlich auch nochmal finden. Das ist richtig ermutigend. Und ich denke, alle, die es gehört haben, wir sind wirklich wahnsinnig gespannt darauf, um zu schauen, was werden wir alles nun in dieser Zeit auf dieser Bergbesteigung denn alles finden und alles sehen. Letzte Woche hatte dann Florian sozusagen die Broschüre für diese Tour vorgestellt, indem er uns gezeigt hat, wie dieses ganze Panorama aussieht und was wir da alles sehen werden. Er hat uns angeheizt und vorbereitet für diese Wanderung. Und ich denke, wir sind alle mit unseren Stiefeln fest jetzt hier heute da und bereit, loszulaufen. Nun, aber bevor wir nun quasi diesen ersten Schritt auf diesen Berg begehen, muss ich euch nochmal zurückhalten und wir müssen eine kurze Lagebesprechung machen, bevor es losgeht. Damit wir verstehen, worum es in dieser Reise überhaupt geht, und mit welcher Wanderkarte wir überhaupt unterwegs sein können, um diese Reise wirklich begehen zu können. Denn ohne klares Ziel gibt es kein Weiterkommen. Ohne ein festes Wissen, wozu dieses Ganze, ist jede Anstrengung am Ende ein Problem. Und deswegen fehlt uns dann das Durchhaltevermögen. Deswegen beginnen wir heute mit einem kleinen, kurzen Zweiteiler. Keine Angst, das wird nicht bei jeder Predigt jetzt, bei jedem Vers so sein, dass wir irgendwie zwei Teile daraus machen müssen. Aber heute werden wir das anfangen, einen kurzen Zweiteiler, der sich um das Herzstück dieser ganzen Reise dreht. Das Herzstück des Evangeliums, das Herzstück des Römerbriefes und wie ihr beim Titel auch sehen könnt, ist das nämlich das Evangelium Gottes. Das ist das Herzstück des Römerbriefes. Das Evangelium Gottes ist das, was wir auch immer wieder auf den Zwischenstopps, die wir haben werden, auf dieser Bergbesteigung finden werden. Und schlagt eure Bibeln auf zu Römer 1. Wir werden die ersten sieben Verse lesen. Und heute werden wir allerdings nur bis Ende Vers 2 kommen. Wir lesen aber schon mal die ersten sieben Verse zusammen. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat, in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Gehorsam, Glaubensgehorsam, für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, Berufene, Jesu Christi, und alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also wir werden heute, wie gesagt, die ersten zwei Verse uns anschauen und wir werden die Zeugen für dieses Evangelium sehen und die Quelle, wo dieses Evangelium überhaupt herkommt, damit wir verstehen, wie das Evangelium überhaupt in diese Welt kommt. Wie kommt das Evangelium Gottes in diese Welt? Wo können wir es denn finden? Und welchen Auftrag haben du und ich? Wir wollen ja nicht nur auf Paulus schauen, sondern wir wollen auch verstehen, was wir damit anfangen wollen. Und so sehen wir heute zwei der drei Punkte. Das eine ist, das Evangelium wird durch Sklaven bezeugt. Das ist in dem ersten Vers, was wir auch in Vers 7 noch sehen. Das Evangelium wird durch Sklaven bezeugt und das Evangelium wird als zweitens durch die Schrift offenbart. Das Evangelium wird durch Sklaven bezeugt und es wird durch die Schrift offenbart. Und so finden wir es und verstehen, wer dahinter steckt und was wir damit anfangen sollen. dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Predigt werden wir uns anschauen, dass das Evangelium in einer Person erfüllt ist. Das Evangelium ist Jesus Christus. Und das wird auch hier wunderbar beschrieben von Paulus. Da werden wir aber ein bisschen mehr Zeit brauchen dafür. Und so beginnen wir nun auf jeden Fall erst einmal mit unserem Reiseführer und den Teilnehmern. Wer darf denn an dieser Reise teilnehmen und wer ist denn unser Reiseführer? Schaut euch mal in Vers 1 nochmal an. Es zeigt deutlich, dass der Reiseführer ein Sklave Gottes ist. Nun, in der letzten Predigt hatten wir schon etwas über Paulus gehört, den Autor dieses Briefes, und werden heute noch ein paar Dinge dazu und auch ein paar Wiederholungen hören, damit wir verstehen, wer dieser Mann überhaupt war und wir verstehen, wie das Evangelium in die Welt kommt. Schau ich mal den ersten Vers jetzt nur nochmal an. Wenn ich mir diesen ersten Vers anschaue, Paulus Knecht Jesu Christi, dann kommt man eigentlich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und vielleicht denkt ihr jetzt schon so ein bisschen, mit diesen paar Worten, Staunen, ja, man kommt wirklich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Im Grunde müsste man eigentlich, und einige Prediger haben das in der Vergangenheit auch schon gemacht, bei dem Wort Paulus eigentlich stecken bleiben und wir könnten uns mit dem Ganzen heute hier beschäftigen, aber da werden wir noch ein bisschen weitergehen. Schau dir jetzt nun den Vers nochmal an. Paulus Knecht Jesu Christi. Nun, bevor wir uns nochmal in Erinnerung rufen, wie Paulus denn sich selbst sah, sollten wir uns daran erinnern, dass dieser Mann mit dem Namen Paulus, den wir hier lesen, auch mal anders hieß. Ihr erinnert euch vielleicht noch? Der hieß mal Saulus. Saulus wurde als Sohn von einem Pharisäer geboren. Wir lesen das in Apostelgeschichte 23, 6, wenn ihr mitschreiben wollt. Und er wurde in Tarsus geboren. Und das kann man in Apostelgeschichte 21, 39 nachlesen. Nun, Tarsus liegt nun heute in der südlichen Türkei. Damals hieß die Gegend Cilicien. Und diese Stadt Tarsus war eine sehr wichtige und große Stadt. Sie war seit dem Alexander dem Großen, der 323 vor Christus starb, also das sind schon sehr viele Jahrhunderte, eine sehr wichtige, bedeutende Handelsstadt in Kleinasien. Und vor allem, was diese Stadt noch besonders machte, ist nicht nur, dass sie eine Handelsstadt war, sondern sie war auch eine Universitätsstadt. Sie hatte eine der berühmtesten und bekanntesten Universitäten der damaligen Zeit. Und auch wenn diese Stadt damals griechisch war, war sie natürlich unter der Herrschaft der Römer, unter die Herrschaft der Römer gekommen. Und Saulus wurde nun in dieser Stadt, in Tarsus, obwohl er Jude war, als römischer Bürger geboren mit römischem Bürgerrecht. Das können wir in Apostelgeschichte 22 nachlesen. Es ist interessant nun zu wissen und später dann auch für die weiteren Schriften notwendig, dass das römische Bürgerrecht, das war nicht so, wie wir unser Bürgerrecht heute kennen, du bist in Deutschland geboren und dann bist du automatisch ein Bürger Deutschlands, sondern das römische Bürgerrecht war etwas ganz Besonderes noch dazu. Es war ein unglaubliches Privileg und gab dir Rechte, die viele andere nicht hatten. Es war sogar so begehrt, dass wir auch in der Schrift davon lesen, dass manche Kriegsknechte sich das erkaufen mussten. Zum Beispiel der römische Befehlshaber in Apostelgeschichte 22. Er musste sich dieses Bürgerrecht lediglich mit viel Geld erkaufen. Paulus hatte das von Geburt an. Nun, wie wir letzte Woche auch schon von Saulus Ausbildung gehört haben, war er wahrscheinlich, weil er in dieser Stadt Tarsus geboren wurde, als römischer Bürger mit römischem Bürgerrecht einer sehr guten Ausbildung, mit einer sehr großen guten Ausbildung groß geworden. Und wir sehen das später in den Schriften, die er schreibt, dass er öfters mal griechische Philosophen zitiert oder aus Schriften von nicht-biblischen Autoren. Und ist ein Zeugnis davon, dass er eine sehr gute Ausbildung bekam. Nun, seine bedeutendste Errungenschaft aber war nicht unbedingt, dass er eine gute weltliche Ausbildung bekam, so gut sie auch war. Seine bedeutendste Errungenschaft war sicherlich, dass er wie schon sein Vater vorher als Pharisäer erzogen wurde. Und als heranwachsender und hingegebener Pharisäer studierte er als Mr. 100%, wie wir es letzte Woche gehört haben, auch unter dem allerbekanntesten aller Pharisäer, Gamaliel. Das sieht man in Apostelgeschichte 22, Vers 3. Und natürlich war Saulus unter Gamaliel, denn dieser Saulus war in allen Belangen wirklich immer der Beste. Überall, wo er hinkam und landete, wurde er immer der Leiter in allem. Selbst sogar als junger, hingegebener Pharisäer, was nicht normal war, hatte er schon Entscheidungsmacht. Und das sehen wir zum Beispiel bei der Steinigung von Stephanus. Dass man auf ihn hörte, als junger, noch ganz frischer Pharisäer. Also hier ist der Saulus, römisches Bürgerrecht, Sohn eines Pharisäers, beste weltliche und religiöse Ausbildung, die es nur gibt. Er ist dann am Ende die höchste religiöse Elite in seinem Land. Was kann man sich denn eigentlich noch mehr wünschen? Und jetzt könnte man natürlich denken, na klar schreibt dieser Mann einen Brief an die Römer über religiöse Themen. Also wenn jemand die richtige Person dafür wäre, dann natürlich er, nicht wahr? Und hier fängt es an, dass unsere Geschichte interessant wird. Und wieder, wie in vielen Dingen in der Bibel, paradox. Denn es ist nämlich alles andere als klar, dass dieser Saulus der Autor dieses gewaltigen Briefes sein würde. Wir haben das schon letzte Woche gehört. Dieser Saulus war nämlich einer der größten Gegner der Christen der damaligen Zeit. Mit Haut und Haar war er so dermaßen besessen und vernarrt in die Idee, diese Sekte, wie er sie nannte, oder den Weg, den man damals die Christen nannte, auszurotten. Wir lesen das zum Beispiel in der Apostelgeschichte 9, Vers 1. Da steht, Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte. Das war direkt bevor Jesus einen anderen Weg für ihn einschlug. Und dass nun genau dieser größte Gegner des christlichen Glaubens diesen Brief schreiben würde, das hat alles mit der Botschaft dieses Briefes zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nochmal Gedanken über Saulus machen, damit wir verstehen, diese Botschaft dieses Briefes, die ist unglaublich mächtig. Wie Gott aus einem verbissenen Pharisäer, Saulus, einen wirklich großen Nachfolger, Paulus, einen Botschafter für Christus machen würde. Und das ist eines der schillerndsten Zeugnisse für die verändernde Kraft Jesu Christi, die verändernde Kraft des Evangeliums Gottes. Und wenn ihr nochmal sehen wollt, wie dieser Saulus zum Paulus wurde, lest heute mal Apostelgeschichte 9 zu Hause durch. Und hier ist vielleicht noch eine Nebenbemerkung. Ja. Wir lesen ja hoffentlich viel Bibel. Es ist wirklich notwendig, uns immer wieder aufs Neue Gedanken darüber zu machen, wer die Autoren sind, die diese Bücher schreiben, die wir lesen. Denn hinter jedem einzelnen von diesen Autoren steckt eine unglaubliche Geschichte von Gnade und Macht und Erlösung. Und so auch hier. Und wenn es jemanden gab von all den Autoren, der hätte sagen können, ich verdiene es nicht jemals, über Jesus Christus zu schreiben, dann wäre es nämlich dieser Saulus gewesen. Und doch hat Gott einen anderen Plan gehabt. Ja, danke Gott für die Gott-Abers in der Schrift. Oh, welche Gnade und was für eine unglaubliche Liebe, dass Gott nicht nach unseren Missetaten unsere Dienstfähigkeit bemisst. Dass er nicht unser vorheriges Leben nimmt und sagt, du bist nun nicht mehr qualifiziert dafür, für mich in dieser Welt zu stehen. Sogar ganz im Gegenteil. Und all das, um zu verstehen, wieso Paulus in Vers 1 so frei und fast immer in allen seinen Briefen, von denen er schreibt, sich selber als Sklave anspricht. Seht ihr das hier in Vers 1? Paulus, Knecht Jesu Christi. Das ist nämlich das Wort hinter dem deutschen Wort Knecht. Ist das Wort, das griechische Wort Doulos. Und das griechische Wort Doulos beschreibt eigentlich mehr einen Sklaven, einen Leibeigenen, als einen Knecht oder Diener. Knechte und Diener waren meistens angestellt. Das heißt, sie waren freiwillig und für Gegenleistung in ihrer Arbeit. Aber Sklaven wurden erkauft. Sie waren das Eigentum ihrer Besitzer. Sie hatten keine Rechte, nur noch Pflichten. Sie konnten nicht machen und tun lassen, was sie wollten. Sie hatten kein Mitspracherecht. Sie waren leibeigene Eigentum. Achte nun nochmal auf den Vers. Paulus sagt hier von sich selbst. dass er genau diese Art von Person ist. Ein Doulos, ein Leibeigener, der niedrigste Mensch in der gesamten Gesellschaft, ohne irgendwelche Rechte. Das ist doch erstaunlich, oder? Dieser Paulus, der eigentlich in der Welt alles hatte, der Hebräer der Hebräer, mit der besten Ausbildung, weltlich sowohl als auch religiös, ein Leiter von Leitern, der sich selber nun als Sklave, Knecht und Leibeigener von jemand anderem sieht und sich so dermaßen erniedrigt und das mit Freuden. Das schafft nur das Evangelium nach Gottes Wirken. Die herrliche und glorreiche Botschaft des Römerbriefs wird durch einen erniedrigten Sklaven bezeugt. Paulus wurde wirklich erniedrigt. Er hatte in der Welt alles verloren und hier alles gewonnen. Und weißt du was? Das ist die Art und Weise, wie Gott in dieser Welt arbeitet und funktioniert. Es ist im Gegensatz zu dem, wie wir denken, Dinge funktionieren sollten. Wir denken uns immer, die größten und tollsten und intelligentesten Leute, die werden, wenn die zum Glauben kommen würden, das wäre wirklich toll, wenn die wirklich da wären. Aber Gott greift sich diejenigen aus, die erniedrigt wurden und die gebrochenen Geistes sind, denen die größte Gnade widerfahren ist. Menschen, die verstehen, dass die es nicht verstehen können, dass der Gott dieses Universums gerade mit ihnen arbeiten würde und dass gerade sie vor dieser Welt für ihn stehen sollten und das nicht verstehen können. Mit denen arbeitet Gott. Aber keine Angst. Gott macht das schon, dass du dahin kommst und dich dahin siehst. Denn Paulus oder Saulus hatte sich damals natürlich nicht so gesehen. Er war die Elite. Er war der Höchste aller Leute. Und Gott hat ihn so erniedrigt, dass er einer der größten Werkzeuge wurde in dieser Welt. Die meisten von euch heute hier, die diese Bergsteigung mit uns zusammen nun betreten, sind also demnach auch keine reichen Mittelständler, Könige und Herrscher. Sondern wenn wir zusammen hier auf dem Weg, auf diese Bergwanderung uns begeben, sind wir eigentlich auch alles Sklaven, Doulosse, so wie bei Paulus eben auch. Weil niemand von uns verdient hier, Gott gekannt zu haben. Gott hat nicht auf dein und mein Leben geschaut und hat gesehen, den muss ich haben. Der ist einfach so dermaßen begabt und nein, gar nicht. Jeder von uns in einer echten Bekehrungsgeschichte kann das bezeugen, dass Gott uns gerufen hat, obwohl wir Sünder waren. Und Paulus redet im Römerbrief später in Kapitel 5 noch darüber. Also so wie unsere Reiseführer ist, so sind auch wir. Aber wie kommt nun Paulus dann dazu, so einen Brief zu schreiben, auf dieser Größe und Magnitude? Schaut euch mal den Vers 1 an. Es ist in den nächsten Worten ausgedrückt. Paulus Knecht, Jesu Christi, berufener Apostel. Berufener Apostel. Also, Paulus wurde von Gott berufen für einen ganz besonderen Dienst. Wir hatten beim letzten Mal schon über diesen Dienst ein bisschen gehört. Aber der wichtige Punkt, den wir hier mitnehmen müssen, ist, dass er berufen wurde. Nun, ich weiß nicht, ob ihr das euch schon mal aufgefallen ist, aber wenn Gott spricht, dann geschieht Gewaltiges. Denkt einfach mal an 1. Mose 1. Wie oft spricht Gott in diesem Kapitel? Ich gebe euch die Antwort 9-mal. Und was passiert? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja, hört kurz zu, 1. Mose 1, 14. Und Gott sprach, also Gottes Wort, er spricht. Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, das die Erde beleuchtete. Und es geschah so. Und das hört sich so mickrig an. Aber wenn man sich das mal überlegt, Gott spricht und puff, Millionen von Galaxien mit Milliarden von Sternen pro Galaxie in einer Komplexität und Größe, die kein Mensch jemals verstehen wird. Einfach so. Gott spricht und Gewaltiges geschieht. Und wenn wir jetzt nun die Bibel anschauen, sehen wir, dass Gott ganz viel spricht und ganz viel ruft. Und wenn wir das zusammen anschauen, sehen wir, dass Gott auf vier Arten und Weisen auf Menschen zugeht und sie ruft. Ich nenne sie euch mal kurz. Die erste ist Gottes Ruf, damit sie ihn erkennen können. Wir sehen das zum Beispiel im Psalm 19, in der allgemeinen Offenbarung. Also Gott ruft und möchte, dass Menschen ihn erkennen. Nun, wenn er das möchte und er ruft, was glaubt ihr passiert? Natürlich wird das passieren. Die zweite Art und Weise, wie Gott ruft, ist, dass er Tote lebendig macht. Geistlich Tote lebendig macht. 2. Korinther 4, Vers 6 als ein Beispiel. Der dritte Ruf oder die dritte Art und Weise, wie Gott ruft, ist, dass er ihnen eine neue Ausrichtung in dankbaren Gehorsam gibt. Also er ändert ihr Herz. In Römer 12 ist das ein Beispiel. Und die vierte Art und Weise, wie Gott Menschen ruft, ist, dass er sie zu speziellen Situationen aufruft, ihm hier und jetzt zu dienen. Und diese Rufe bauen natürlich aufeinander auf, weil man muss bei dem ersten angefangen haben, um bei dem vierten herauszukommen. Und am meisten finden wir sogar den zweiten Ruf, dass Gott wirklich Tote lebendig macht. Aber das, was Paulus hier meint, berufen, ist mehr die vierte Kategorie, von der wir hier gerade gelesen haben, zu etwas Speziellem berufen. Aber nochmal, wenn wir uns jetzt überlegen, was denn Gottes Ruf alles bewirkt, es kommt Gewaltiges dabei heraus. Gott hat ihn, Paulus, zu diesem Dienst berufen, ihn einen Auftrag gegeben, ihn, den Mörder und Hetzer und Jesus Verächter. Und was ist geschehen? Puff, wir haben den Römerbrief. Den Himalaya des Evangeliums im Neuen Testament. Und das geschieht auch mit dem Leben von Paulus. Gott beruft ihn und alles verändert sich. Und es ist nicht nur, dass er den Römerbrief geschrieben hat. Paulus hat den Großteil des neuen testamentarischen Briefe geschrieben. Gott hat ihn unglaublich verwendet. Aber nicht, weil Paulus so gut und ausgebildet war, sondern weil Gott ihn berufen hat. Und das ist ein wunderbares Beispiel für dich und für mich. Wenn Gott dich, egal wer du bist, egal mit welcher Ausbildung, egal mit welchem Hintergrund, wenn Gott dich zu etwas ruft, puff, es wird geschehen. Egal wer du bist und was du vorher gemacht hast oder nicht gemacht hast. Halte dir das vor Augen, während wir durch diesen Brief hindurch pflügen, dass Paulus, weil er zu diesem Dienst berufen wurde und diesen Dienst geschrieben hat, eben deswegen auch geistliche Autorität besitzt. Wir lesen diesen Römerbrief und studieren ihn nicht nur, weil es Paulus' Worte sind, sondern wir lesen und studieren es, weil es Gottes eigene Worte geworden sind. Florian hatte uns in der Einführungspredigt schon einiges über das Apostelamt gesagt und da werde ich jetzt nicht noch mehr drüber sagen, außer das noch, dass mit diesem Apostelamt, mit dieser Berufung für diesen Dienst, den Gott hier Paulus gibt, auch der Tod und Verfolgung und Leid mit einprogrammiert war. Und Jesus sagte ihm das ganz von Anfang an schon, in Apostelgeschichte 9, als er ihn rief, sagte er ihm, wie viel er für ihn leiden müsse. Und wisst ihr was? Paulus ist diesen Weg gegangen. Er ist nicht umgedreht, weil er wusste, für das, was er gewinnt, ist so viel mehr wert als das, was er verlieren wird und so viel mehr wert als jegliches Leid, was kommen wird. Weil er bekommt das, was er sonst niemals hätte bekommen können und nämlich das ist der Inhalt dieses Evangeliums, Jesus Christus selber. Also wenn Gott ruft, verlieren wir immer etwas, nämlich die Welt und uns, aber wir gewinnen etwas, was unendlich mehr Wert hat. Wir erfahren hier aber noch mehr über diesen Ruf an Paulus. Gott hat ihn nicht nur zu diesem speziellen Dienst berufen, sondern er hat ihm auch einen ganz besonderen Auftrag gegeben. Nochmal Vers 1. Er ist ausgesondert für etwas Spezielles, für das Evangelium Gottes. Ausgesondert heißt abgestellt, abberufen, von etwas weg zu etwas anderem hin. Nun, vielleicht ist es dir vielleicht schon mal irgendwie aufgefallen, dass Gott Humor hat. Ja, wir finden öfters in der Schrift Stellen, wo Gott ziemlichen Humor zeigt. Und hier ist auch so eine. Paulus war ja vorher Saulus und Saulus war ein Pharisäer. Und wisst ihr, was das Wort Pharisäer heißt? Abgesonderter. Die Pharisäer waren abgesondert. Sie waren besonders. Besonders sahen sie sich selber als besonders. Sie sahen sich besser als alle anderen. In ihren eigenen Augen waren sie die absolute Elite. Sie waren abgesondert, besonders. Aber nun erniedrigte Gott diesen selbstgerechten und selbstverliebten Pharisäer auf der Straße zu Damaskus, nahm ihm wirklich alles weg, was er hatte, zeigte ihm, dass er selber keine Macht über sein eigenes Leben hat, schlug ihn für 3 Tage mit Blindheit und entriss ihm diese Selbstgerechtigkeit und den ganzen Stolz. Und damit auch das gesamte Pharisäertum, dieses Abgesondertsein. Und machte ihn von einem Gegner nun zu einem Freund. Aber jetzt sonderte er ihn wieder ab. Aber nicht so, dass er denkt, dass er besser sei als alle anderen, sondern er sondert ihn zu etwas Positivem ab, nämlich zu dem Evangelium Gottes, wie wir hier sehen. Das Evangelium Gottes, das ist eigentlich ein Titel, über den kann man ein bisschen länger nachsinnen. Das sind wirklich gewaltige Worte. Ich liebe diese Worte. Das Evangelium Gottes. Das könnte der Titel des gesamten Buches sein, denn es geht im Römerbrief eben um dieses Evangelium, das von Gott gegeben wurde. Das ist, was dieser Genitiv ausdrückt. Es ist nicht, dass Gott das Evangelium an sich ist, sondern es ist von Gott gegeben, dieses Evangelium. Und das geht es in diesem Brief. Aber was meint nun Paulus hier? Für was ist er denn, welche Aufgabe ist er denn abgesondert worden? Was soll er denn genau tun? Nun, offensichtlich schreibt er, also er ist ein Autor geworden, richtig, und wahrscheinlich auch ein Prediger. Ja, das stimmt, aber es ist noch mehr und das ist eine Nuance, die wir mitnehmen müssen. Er ist für das Evangelium Gottes ausgesondert worden. Das heißt nicht nur zu predigen und zu verkünden und zu schreiben, sondern auch dafür zu leben. Das war sein Auftrag. Und liebe Brüder und Schwester, das ist auch dein und mein Auftrag in dieser Welt. Gott hat uns bei der Errettung dazu berufen, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen, sein Wort in dieser dunklen Welt zu verkündigen und dafür zu leben. Salz und Licht zu sein, ein Mann und eine Frau des Evangeliums zu sein, das sollte Saulus auch werden. Er sollte ein Mann nach dem Evangelium Gottes sein. Und selbst die Römer, zu denen er hier schreibt, schaut euch Vers 7 an. Das ist auch, was sie sein sollten. An alle die, er schreibt hier nun die Empfänger an, er grüßt sie, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also wir haben hier gerade von unserem Bergführer gelesen und gehört, dass er ein Sklave Christi ist, dass er abgesondert ist für das Evangelium und er schreibt an Menschen, die genauso abgesondert wurden wie er und genauso Sklaven sind wie er. Und diesen Gläubigen verkündigte nun Paulus das Evangelium von Gott auf eine tiefgründige Art und Weise. Aber es ist noch mehr. Wie wir in der letzten Einleitungspredigt auch schon gehört haben, kamen durch diesen Brief alleine viele Menschen zum Glauben. Erinnert euch an Augustinus und an Martin Luther als Beispiel, aber es gibt da noch viele, viele mehr. Also Paulus' Verkündigung hier in diesem Brief wirkt nicht nur, dass wir mehr über Gott erfahren, wir Gläubige ermutigt und erinnert werden, sondern auch, dass Ungläubige zum Glauben finden. Denn der Aufruf in diesem Brief ist sehr deutlich. Gott hat die Macht, dich von den Toten aufzuerwecken und dir zu vergeben. Und alles alleine durch Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. In Vers 16, ein paar Verse später, schreibt Paulus das eindrucksvoll so. Es ist Gottes Kraft, das Evangelium, von dem wir hier reden. Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium, das wie hier im Römerbrief für uns erklärt wird, ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Ist das auch deine Überzeugung, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist? Wirklich seine Kraft zur Errettung für jeden, die sie hört? Und nachdem der Bergführer uns gezeigt hat, wer diesen Aufstieg machen sollte, wer er ist und wer den Aufstieg machen sollte, nämlich Sklaven, abhängig von Gott selber, geht Paulus nun auf die Details in dieser Reise ein und er zeigt uns die Quelle des Evangeliums oder die Karte für diese Reise. Und das ist unser zweiter Punkt in Vers 2. Schaut euch mal Vers 2 an. Es ist das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat. Wir stoppen hier, weil hier müssen wir etwas Erstes erkennen, dass dieses Kraft, was wir über dieses kraftvolle Evangelium wissen müssen, nämlich, dass Gott die Errettung dadurch, dass Gott dieses Evangelium schon lange in dieser Welt hat. Es ist nichts Neues. Er hat es zuvor verkündet. Das bedeutet, dass Gott hat von Anfang an die verlorenen Menschen nie allein gelassen. Und das an sich ist doch schon eine gute Botschaft. Das Evangelium, von dem wir hier reden, das Menschen zum Leben bringt, das ist nicht erst mit der Geburt Jesu Christi entstanden. Das ist auch nicht erst mit den Autoren des Neuen Testaments entstanden. Paulus schreibt hier, das ist das Evangelium Gottes, hat er schon zuvor verheißen. Und das ist eine notwendige Botschaft. Denn ihr müsst wissen, dass jede andere Religion in dieser Welt eine unglaublich schlechte Botschaft mit sich bringt. Jede andere Religion in dieser Welt hat gar eine Last, die sie mit sich bringt. Wisst ihr wieso? Weil die Botschaft von jeder anderen Religion in dieser Welt die ist: Du musst das und das und das machen. Und dann nimmt dich Gott an. Du musst so und so viel geben, so und so viel machen und dann, wenn du Glück hast, hast du genügend gemacht und Gott nimmt dich an. Das ist im Endeffekt, wie jede andere Religion funktioniert und das ist eine unglaubliche Last, weil du nie sicher sein kannst. Aber nicht so hier, nicht in dem Evangelium Gottes. Das Problem mit diesen Nachrichten und Botschaften der Welt ist, dass wir es niemals erlangen können. Wir werden niemals erlöst. Wir sind viel zu gebrochen. Wir sind viel zu durchzogen von der Sünde und Gott ist viel zu heilig. Und deswegen kommt im Evangelium Gottes Gott auf den Menschen zu und nicht der Mensch auf Gott. Und Paulus war jemand, der wirklich darüber reden konnte und schreiben konnte, weil er war wirklich Teil von so einer Religion. Als Pharisäer musste man ungemein viele Gesetze einhalten und Rituale tun, um gut vor Gott dazustehen. Und man tat sein Bestes, aber es war doch für viele wirklich schwer. Wobei Paulus über sich selber sagen kann, dass er einer der war, der es am besten hinbekommen hatte. Hört mal kurz zu, in Philipper 3, Vers 6 schreibt er über diese Zeit als Pharisäer: Im Hinblick auf den Eifer im Pharisäertum, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Untadelig. Wow. Und doch sagt er über sich selber, er war nicht errettet. Weil das sind die nächsten Verse in Philipper 3, 7 bis 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Christus ist größer als Dreck. Und mit Dreck bezeichnet er hier die ganzen Versuche der Menschheit, jemals Gott nahe zu kommen. Es ist Dreck, nichts wert. Es sind nicht deine eigenen Werke, die dich erretten, sondern es sind die Werke eines anderen. Das ist der Tod für Selbstgerechtigkeit. Du kannst es nicht schaffen, Gott zu gefallen. In deinen eigenen Werken nicht. Aber durch die Kraft Gottes, die in dir wirkt, das schon. Denn es ist einmal am Kreuz erledigt. Wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn ich ihm nachgefolgt bin, ist das ein für alle Mal erledigt. Nun, es denken trotzdem einige immer wieder, dass Gott sich für diese gebrochene Welt nicht interessiert. Ja, vielleicht habt ihr solche Leute schon mal getroffen. Die denken so, weil es viel Leid gibt, weil es so viel Leid um sich herum sehen und sie denken, dass wenn es einen Gott geben würde, das ist ihre Prämisse, wenn es nun wirklich einen Gott geben würde, dann würde er doch eingreifen und er würde jetzt hier etwas tun und er würde in dieses ganze Trubel und das ganze Geschehen, er würde es verhindern und er würde jetzt eingreifen. Und sie wollen nicht an Gott glauben, weil es in ihren Augen nicht passiert. Und es stimmt natürlich, der Zustand dieser Welt ist schlimm und er wird immer schlimmer, mit keiner Aussicht auf Besserung. Ich denke, wir sehen das zu Genüge. Aber dabei verpassen sie doch das Offensichtlichste von allem. Nämlich, dass Gott schon lange eingegriffen hat. Wir müssen nicht darauf warten, dass Gott jetzt noch eingreift. Er hat es schon lange getan. Schaut euch Vers 2 nochmal an. Dass er, das Evangelium, das er zuvor verheißen hat, in heiligen Schriften, durch seine Propheten. Das Evangelium Gottes ist nichts Neues. Gott hat eingegriffen in diese trostlose Welt. Schaut euch noch weiter, das Evangelium offenbart ist niedergeschrieben. Es ist nicht etwas, was wir uns aus den Haaren herausziehen müssen. Es ist nicht etwas, was wir irgendwie erbeten müssen oder was irgendwie durch mystische Eindrücke in unser Leben kommt. Es ist niedergeschrieben in den Heiligen Schriften. Das heißt, wir können es lesen. Es ist nicht aufbewahrt für irgendwelche Eliten in einer Sprache, die kein Mensch versteht. Es existiert in fast jeder Sprache in dieser Welt, sodass jeder es lesen kann. Du musst nicht Griechisch verstehen können, um das Neue Testament verstehen zu können. Du musst nicht Hebräisch verstehen können, um das Alte Testament, das Evangelium dort zu sehen. Du musst es einfach nur lesen und glauben. Das Evangelium wurde im Alten Testament offenbart. Das ist, was Paulus hier schreibt. Dann fragst du dich wahrscheinlich, was? Das Evangelium im Alten Testament? Ich dachte immer, das ist doch einfach nur alles im Neuen Testament. Nein. Das Evangelium, das ist, was Paulus hier sagt, ist im Alten Testament beinhaltet. Wenn Paulus hier von Propheten redet, dann meint er nicht nur die Autoren wie Jesaja, Hesekiel, Jeremia, Daniel und so weiter oder die kleinen Propheten, sondern er meint hier wirklich die gesamte Botschaft Gottes im Alten Testament. Ich nehme hier zwei Beispiele. Wir nehmen mal die erste Verkündigung von diesem Evangelium. Und das ist in 1. Mose 3, Vers 15. Es ist, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, inmitten von der Ankündigung von den Konsequenzen ihres Ungehorsams, finden wir das erste Evangelium. Und hier ist es. Hört kurz zu. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Er redet hier zu Satan. Zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott versprach, dass der Satan durch einen Nachkommen von Adam und Eva besiegt werden wird. Und dieser menschliche Nachkommen wird als Mensch Blessuren davontragen, aber er wird siegen und der Satan wird verlieren. Der Rest des Alten Testaments ist voller Vorschatten und Bilder und auch direkte Versprechen für eben diesen Erlöser, für den Messias. Bis hin zum letzten Buch des Alten Testaments, Maleachi. Also wir sehen es im ersten Buch, in 1. Mose 1, Vers 3, 1. Mose 3 finden wir es schon. Und dann in Maleachi mit den allerletzten Worten, die Gott spricht zu seinem Volk, bevor es eine 400-jährige Stille von ihm gibt. Das sind diese Worte. Das sind die letzten Worte in dem Buch Maleachi. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das sind für das Volk Israel gigantische Versprechen von Erlösung gewesen. Und vielleicht denkt ihr nun, naja, das ist ja nicht das Evangelium, wie ich es kenne, ja, wo Jesus vorkommt und der Tod am Kreuz und die Auferstehung. Ja, das stimmt. Das Evangelium im Alten Testament baut aufeinander auf. Es ist eine Offenbarung, die noch verhüllt ist und im Neuen Testament enthüllt wurde. Aber sie ist nichtdestotrotz dennoch dort. Auf dem Weg nach Emmaus, vielleicht dachte der eine oder andere, das muss ja jetzt kommen, auf dem Weg nach Emmaus findet Jesus zwei seiner Jünger, die noch nicht mitbekommen haben, dass er auferstanden ist. Und er verhüllt sich vor ihnen und er läuft neben ihnen her und redet mit ihnen ein bisschen über das, was geschehen ist. Und er findet heraus, die sind ja ziemlich hoffnungslos. Und dann zeigt er sich ihnen und geht mit ihnen eine Lektion durch, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Hört mal kurz zu, Lukas 24, 25 bis 27. O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Er sagt also, ihr habt es doch gelesen, ihr hättet es doch verstehen müssen, das stand doch dort im Alten Testament. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das Alte Testament ist gerammelt voll von dem Evangelium Gottes. Und zwar so, dass wirklich jede Evangeliumspredigt, die wir in der Apostelgeschichte finden, unglaublich viele Referenzen zu AT Versprechen hat. Ich nenne euch mal drei Beispiele. Bei Petrus in Apostelgeschichte 2, er zitiert Joel 2, einer der kleinen Propheten. Und er geht auf Psalm 16, Vers 8 bis 11 ein und auch auf Psalm 110, Vers 1. In Apostelgeschichte 4 gibt es noch eine Predigt von Petrus. Da geht er auf Psalm 118, Vers 22 ein und legt diesen Psalm aus. Philippus war ein anderer, der gepredigt hat. Wir finden das in Apostelgeschichte 8. Er spricht über die Erfüllung des Jesus, dass Jesus der Messias ist, aus Jesaja 53, 7 bis 8. Und Paulus finden wir auch in Apostelgeschichte predigen, und zwar in Apostelgeschichte 13. Und er legt dort Psalm 2, Jesaja 55, Psalm 16, Habakuk 1 und Jesaja 49 aus. Dazu, es kommt noch mehr, dazu lesen wir auch noch in seiner Predigt in der Synagoge zu Thessalonich, in Apostelgeschichte 17, Vers 2, diese Worte: Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit, das heißt, das hat er immer gemacht, zu ihnen hinein in die Synagoge und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Nun, welche Schriften? Die Schriften, die sie hatten, das Alte Testament, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Das Leid und die Auferstehung Jesu Christi ist im Alten Testament. Ja, du kannst aus dem Alten Testament heraus evangelisieren, weil die das alle gemacht haben. Das war der normale Ablauf für Paulus, als er in eine Stadt kam. Abgesehen davon, dass er das wahrscheinlich nicht hätte machen sollen, denn Jesus hatte ihn ja zu den Heiden berufen und er ging trotzdem immer wieder in die Synagogen mit sehr mäßigem Erfolg. Das hat ihm schon einiges an blutigen Nasen beschert. Nun, die Frage ist aber nun, wie kommen denn die Jünger Jesu dazu, eben das Gleiche zu machen? Ja, wir hatten ja gerade von Petrus geredet, von Philippus, von Paulus, die predigen und genau das machen, was Jesus ja auch mit den Jüngern zu Emmaus gemacht hat. Und die Antwort ist sehr einfach. Jesus hat ihnen das gezeigt in der Zeit, in der sie zusammen waren. Genau das, was er mit den Jüngern von Emmaus gemacht hat, hat er auch mit den anderen gemacht und ihnen gezeigt, wie das Alte Testament das Evangelium Gottes beinhaltet. Und so sind wir auch heute die Schüler von Jesus und die Schüler unter Paulus, um zu sehen, das Alte Testament ist voller Referenzen auf ihn. Es ist eine alte Botschaft, es ist nichts Neues. Gott hat das schon immer niedergeschrieben. Er hat sich um die Menschen von Anfang an gekümmert. Er hat uns nicht allein gelassen. Und das zeigt auch wiederum aufs Neue, wie wichtig die ganze Bibel ist. Denn das Evangelium ist ein geschriebenes Evangelium. Es ist nicht ein Evangelium, was wir durch irgendwelche Erfahrungen bekommen oder durch irgendwelche Mystik oder durch irgendwelche Eindrücke. Und viele Menschen leben leider immer wieder und immer mehr so, auch unter dem christlichen Deckmantel, mit der Idee, dass solange ich es verstehe, muss es ja richtig sein. Ich habe gestern über einen Musiker etwas Erstaunliches gehört, von dem ich das nicht wusste, aber im Nachhinein macht es auch irgendwo Sinn, der über YouTube bekannt wurde, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, aber der über YouTube bekannt wurde und aus Südafrika kommt und ihr wisst das vielleicht nicht so sehr, aber Südafrika ist eine recht christlich geprägte Gesellschaft, viel, viel mehr als im Deutschen. Er hat einen Artikel geschrieben auf seiner Webseite über diverse Themen, über die wir jetzt auch nicht reden müssen, aber die Themen, die in der Bibel sehr deutlich und sehr einfach beschrieben sind. Und er sagt, ihr müsst das nicht so glauben. Ich bin davon überzeugt, dass das richtig ist. Ja, das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Ich bin ein Christ und ich glaube da wirklich dran. Und das muss ja etwas Gutes sein, weil das hat ja mit Liebe zu tun. Und somit müsst ihr euch nicht negativ bewerten lassen. Ihr müsst einfach nur das machen, von dem ihr überzeugt seid als Christen, dass es richtig ist. Diese und ähnliche Formen von Ideen über Wahrheit finden wir ohne Ende um uns herum. Du entscheidest, was Wahrheit ist. Nein, es ist eine alte Botschaft, die von Anfang an erklärt wurde, niedergeschrieben wurde, damit wir sie kennen können und auch kennen müssen. Die rettende Botschaft von Jesus Christus ist nicht in meinen Erfahrungen zu finden. Sie ist in der Bibel zu finden. Das heißt, wenn ich Menschen das Evangelium bringen möchte, muss ich ihnen Gottes Wort bringen. Ich kann ihnen nicht mich bringen. Ich kann nicht sagen, schaut auf mich, was ich alles getan habe oder was Gott mit mir alles gemacht hat. Das mag eine Einleitung sein, aber wenn sie zum Glauben kommen, kommen sie durch Gottes Wort zum Glauben. Und das ist selbst in den Ländern so, wo es kein Gottes Wort gibt. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von Missionaren, die vielleicht in Ländern unterwegs waren, wo Christentum sehr unterdrückt wird, zum Beispiel in islamischen Ländern. Ich kenne auch Missionare, die in Sudan zum Beispiel unterwegs sind, wo es faktisch keine Bibeln gibt. Nicht online, nirgendwo. Und Menschen kommen trotzdem zum Glauben. Und oftmals fängt es an durch Träume. Sie träumen von Jesus, obwohl sie noch nie von Jesus gehört haben und haben solche Erfahrungen. Aber da ist nicht Glauben. Da kommt ein Licht in ihr dunkles Zimmer. Und sie fangen dann an zu suchen und finden dann Bibeln und lesen dann dort über diesen Jesus und dann finden sie zum Glauben. Das ist, wie das immer funktioniert. Es gibt hier keinen Shortcut. Und lass auch das in unserer Evangelisation, in unserer Verkündigung, in unserem Leben ebenso sein. Dass sie nicht auf uns schauen müssen und uns glauben müssen, sondern dass sie Gottes Wort glauben müssen, dass wir ihnen zeigen, dass es dort steht und dass Gottes Botschaft von Errettung in Jesus Christus eine alte Botschaft ist, die Gott schon immer den Menschen bereitgestellt hat, dass Gott die Menschheit nicht allein gelassen hat, wie viele meinen zu behaupten. Selbst Paulus macht diesen Eindruck nochmal deutlich, indem er in Vers 2 schreibt, dass er zuvor verheißen hat, in heiligen Schriften durch seine Propheten. Es sind nicht die Schriften der Apostel oder der Propheten. Es sind heilige Schriften. Es sind Gottes Worte. Nun, wir kommen heute zum Schluss und ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem sehr bekannten Prediger, John Wesley. Und er schrieb in einer Einleitung zu einem Buch über seine Predigten folgende markante Worte. Er schrieb hier, ich bin ein Geschöpf eines einzigen Tages, das durch das Leben geht wie ein Pfeil durch die Luft. Ich bin ein Geist, der von Gott kommt und zu Gott zurückkehrt, der gerade über dem großen Abgrund schwebt, bis ich in wenigen Augenblicken nicht mehr gesehen werde. Ich falle in eine unveränderliche Ewigkeit. Ich möchte nur eines wissen, den Weg zum Himmel. Wie ich sicher an diesem glücklichen Ufer landen kann. Gott selbst hat sich herabgelassen, mich den Weg zu lehren. Und genau zu diesem Zweck ist er vom Himmel gekommen. Er hat ihn in einem Buch niedergeschrieben. Oh, gib mir dieses Buch. Um jeden Preis, gib mir dieses Wort Gottes. Und dann schreibt er, ich habe es. Hier ist es. Wissen genug für mich. Lass mich ein Mann von einem Buch sein. Hier bin ich also, weit weg von den geschäftigten Wegen der Menschen. Ich sitze allein, nur Gott ist hier. In seiner Gegenwart schlage ich sein Buch auf und lese darin, um den Weg zum Himmel zu finden. Lass das auch deine und meine Einstellung zu diesem Wort Gottes sein. Es ist kein Staubfänger. Es ist kein Label. Es ist der Weg, der uns auf Jesus Christus hinweist, der unsere einzige Hoffnung und Erlösung in dieser Welt ist. Und wenn du nun mehr darüber hören möchtest, dann komm bei der nächsten Predigt wieder. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diesen wunderbaren Brief anfangen können und dass wir uns da Gedanken darüber machen können, Herr, was wir damit alles anfangen sollen und wo wir dort zu finden sind. Aber vor allem hilf uns zu sehen, Herr, wie groß deine Gnade ist, wie groß deine Liebe uns gegenüber ist und wie gewaltig dieses Evangelium ist. Herr, du hast gesprochen und da, wo du sprichst, geschieht Unglaubliches. Und wir alle sind ein Zeugnis eben von diesem Wunder. Hilf uns, Herr, dass wir dein Wort lieben, Herr, dass wir verstehen, wer wir sind, dass wir nur Knechte sind, nur Leibeigene, die dir gehören und die es mit Freuden dir nachfolgen und nicht unsere eigenen Wege gehen, sondern deine Wege gehen, die deine Wege suchen in deinem Wort und dein Wort hochhalten und dich deswegen umso mehr lieben. Schenk uns Klarheit im Geist und Klarheit in den Augen und Klarheit, Herr, auch auf diesem Weg, damit wir nicht anfangen, unser eigenes Christentum zu bauen, nicht unsere eigenen Wege besser zu finden als deine Wege, sondern dass wir wirklich auf deine Wege vertrauen, weil du der ewige Gott bist, der uns von allen Zeiten her schon immer geliebt hat und gerufen hat und den Weg der Erlösung gezeigt hat. Und schenke uns Freude daran, beim nächsten Mal auch über deinen Sohn noch viel mehr zu hören und ihn zu huldigen, ihn zu loben und seinen Namen zu erheben. Amen.